Hi und herzlich willkommen zu der heutigen This is Babe-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge rede ich mit der lieben Sarah, aka Finanzpilotin, über das Thema Vermögensaufbau, wie man sich zusätzliche Einnahmenquellen schafft, wie man vielleicht auch seine derzeitige Arbeitssituation verbessern kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute dabei ist. Hallo Sarah.
Hallo. Ja, ich bin die Sarah, bin 31 Jahre jung, bin hauptberuflich Elektroingenieurin und habe 2009 meine erste Aktie gekauft. Das habe ich damals meinem ehemaligen Arbeitgeber zu verdanken, weil er mir Mitarbeiteraktien angeboten hat. Und wir konnten damals für 500 Euro Aktien kaufen und haben 250 Euro direkt zurückbekommen. Ich hatte zwar keine Ahnung von Aktien, aber ich habe natürlich gesagt, 250 Euro geschenkt. Ich wäre ja doof, wenn ich das nicht mache. Und so bin ich am Ende zu meiner ersten Aktie gekommen und bin heute auch dabei geblieben und versuche mir auch immer weiter neue Einkommensströme aufzubauen.
Ja, das passt ja dann sehr gut zu dieser Folge. Darf ich als erstes mal fragen, welche Aktie das war?
Das war die Aktie von ThyssenKrupp damals. Die habe ich aber nicht mehr im Depot, also keine Sorge.
Ah, sehr cool. Meine Eltern arbeiten beide bei ThyssenKrupp und die haben auch immer ganz viele Aktien von ThyssenKrupp bekommen. Cool. Sieht ja mittlerweile nicht ganz so gut aus bei dem Unternehmen, aber das war auf jeden Fall dann ein cooler erster Einstieg.
Das ist echt cool. Du hattest aber, glaube ich, auch mal gesagt, du kommst aus Bochum. Vielleicht kenne ich deine Eltern sogar.
Das kann sogar sein, da können wir ja gleich nochmal drüber quatschen. Ja. Die kennst du vielleicht tatsächlich.
Wäre witzig.
Da würde mich auf jeden Fall auch interessieren, ob du damals dich schon so richtig mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt hast. Du hast gerade gesagt, du wusstest noch nicht so genau, was das ist. Aber hast du es schon ungefähr so mal dich dafür interessiert? Oder war das einfach nur so, ja, ein cooles Angebot, das nehme ich jetzt einfach mal an?
Also ich habe mich eigentlich früher nie für Aktien interessiert. Das lag eigentlich auch daran, weil mir immer alle davon abgeraten haben. Die haben immer alle gesagt, also so aus dem Bekanntenkreis und Freundeskreis ist viel zu riskant. Man kann halt all sein Geld verlieren und also halt diese typischen Neinsager, die halt einem das ausreden wollen. Aber ich habe mir dann halt einfach gedacht, naja, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir jetzt diese Aktie kaufe, dass die also ich musste die halt 6 Monate, glaube ich, halten, bevor ich die verkaufen durfte. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die in 6 Monaten 50% fällt? Und ich habe mir halt gedacht, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und so war das auch. Ich habe 2009, glaube ich, die erste gekauft. Dann 2010 gab es nochmal so eine Aktion und 2011, glaube ich, auch. Und 2012 war das dann nicht mehr, wurde das nicht mehr angeboten, weil dann irgendwie schon von ThyssenKrupp-Seite aus so ein bisschen die Umsätze geschwächelt haben. Und da war das dann auch so, dass ich dann halt 2012 auch die Aktien verkauft habe und die haben bis dahin auch gute Renditen erwirtschaftet. Und ja, ich habe halt dadurch einfach Blut geleckt und mir gedacht, naja, was gibt's denn noch so für Aktien? Und mir war halt früher immer schon klar, ich will halt nicht irgendwie so spekulieren und irgendwas kaufen, was ich nicht kenne. Und ich habe dann halt so die Klassiker, Amazon, Microsoft und sowas gekauft. Also schon so solide Aktien, die man halt auch einfach kennt.
Ja. Also war das bei dir so ein bisschen umgekehrt? Sonst sagt man ja immer so, ja, informier dich erstmal in Ruhe und eröffne dein Depot und dann kaufst du irgendwann eine Aktie. Und bei dir war es dann so, okay, ich habe jetzt diese Aktie, jetzt fange ich mal an, mich zu informieren.
Genau so war das im Endeffekt, ja.
Und wie wusstest du dann so, welche Strategie du verfolgen möchtest?
Das wusste ich am Anfang gar nicht. Also ich habe es einfach gemacht. Also das Ding war auch, ich war früher zum Beispiel nie Buy and Hold Investorin, also Langfristinvestorin, worüber ich mich heute ehrlich gesagt sehr ärgere. Sondern ich habe damals einfach als, ja, ich war dann noch in der Ausbildung und ich habe gedacht, so, ich will einfach das Geld mitnehmen. Und ich habe dann immer Aktien gekauft und wieder verkauft. Und es waren immer wieder dieselben Aktien, die ich auch gekauft und wieder verkauft habe. Und im Nachhinein, so wenn ich das jetzt so Jahre zurückblicke, dann denke ich mir, warum habe ich die nicht einfach behalten? Ich habe zum Beispiel irgendwie letztens mal so meine ganzen Order-Käufe mal durchgeguckt. Also man kriegt ja da immer so Auszüge von. Und ich glaube, die ältesten Auszüge, die ich habe, die sind noch von 2015. Und ich habe dann gesehen, dass ich da irgendwie 5 oder 10 Amazon-Aktien gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Preis, aber die haben damals irgendwie 400 Euro oder so gekostet. Und ich ärgere mich richtig, dass ich die nicht einfach behalten habe. Und ich habe die einfach irgendwie dann 6 Monate später wieder verkauft, weil ich halt die 300 Euro Gewinn mitnehmen wollte. Und dann habe ich mir davon Schuhe gekauft oder sowas. Und ich ärgere mich da einfach total drüber.
Ja, das kann ich voll verstehen. Das ist auf jeden Fall super, super spannend. Wie hast du denn generell so früher das Verhältnis zum Thema Geld gehabt? Also war das bei dir immer so, du hast jetzt gerade gesagt, du wolltest dann Schuhe kaufen oder so, war es immer schon, dass Geld für dich sehr, sehr wichtig war oder ist es auch so im Laufe der Zeit gekommen bei dir?
Nee, das ist erst später gekommen. Also früher habe ich immer, ich habe zwar auch ein bisschen gespart, aber es war jetzt auch nicht viel, sondern also flüssiges Geld hatte ich vielleicht immer so 2.000 € oder so auf der hohen Kante. Und alles, was darüber hinaus reinkommt, das habe ich einfach immer direkt ausgegeben. Also das war so, das Geld kommt und ich kann mir das kaufen, ich kann mir dies kaufen. Also ich war wirklich so ein richtiger Konsum-Junkie. Ich habe mir zum Beispiel auch einfach mal irgendwann so ein Audi A5 Cabrio gekauft und habe das nur ein halbes Jahr gefahren, habe das dann aber noch foliert zwischendrin und alles. Und danach habe ich ein Firmenauto bekommen und habe
Krass.
es dann wieder abgegeben. Also aber eigentlich auch total sinnlos. Das war so richtige Geldverbrennung.
Ja, aber jeder von uns hat ja so kleine Geldsünden. Ich habe mir als allererstes auch direkt einen Neuwagen gekauft. Das war auch richtig dumm, dass ich das gemacht habe. Aber da hat man das früher ja auch noch nicht so richtig realisiert, gerade wenn man jetzt noch ein bisschen jünger war. Kann ich schon verstehen.
Ja, das stimmt.
Und wie war das dann bei dir? Du hast dann angefangen zu investieren und dich mit der Börse zu beschäftigen. Ist dann auch zeitgleich sozusagen dein Interesse für das Thema Einkommen und Sparen dann gestiegen oder war das halt ein bisschen versetzt voneinander?
Ich würde sagen, das war eher ein bisschen versetzt voneinander. Also ich habe, eigentlich war das so, dass ich früher immer schon mehr Einkommen haben wollte und generieren wollte, aber ich wusste früher nicht, wie das geht. Ich habe dann alles Mögliche ausprobiert. Aber richtig funktioniert hat davon nichts. Und das habe ich dann auch erstmal wieder auf Eis gelegt und dann erstmal nur mit den Aktien weitergemacht, weil irgendwie war das ja für mich auch so eine Art Einkommen. Die Aktien kaufen und wieder zu verkaufen, das bringt ja auch irgendwo Gewinn, auch wenn es eigentlich besser ist, die langfristig zu halten. Aber es hat ja irgendwie in dem Sinne auch trotzdem Gewinne eingebracht. Und ja, erst später, wo ich dann gesagt habe, so, also ich bin jetzt, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren Langfristinvestorin. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Und seitdem ist es eigentlich so, dass ich mir immer sage, so das Haupteinkommen reicht zwar irgendwie, um schön davon leben zu können. Und ich gebe ja auch viel Geld zum Beispiel für Essen oder Reisen aus. Also da spare ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber um mir richtig ein Vermögen aufzubauen, reicht es eigentlich nicht. Und so kam das dann, dass ich halt gesagt habe, ich brauche neue Einkommensströme, damit ich mir dann halt noch mehr Aktien kaufen kann. Das ist eigentlich auch fast schon wie so eine Sucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde das unglaublich beeindruckend. Also ich habe dich vor dem Podcast-Interview ja gut ordentlich gestalkt und ich finde es unglaublich spannend. Vielleicht kannst du ja mal gerade so ein bisschen deine aktuelle Einkommenssituation erklären. Also ich habe auf deinem Blog gesehen, da machst du ja monatlich meistens so einen Einnahmenreport und du hast ja mittlerweile sehr, sehr viele Einkommensquellen. Das ist auch der Grund, warum du hier in diesem wundervollen Podcast dabei bist. Da würde mich ja auf jeden Fall mal interessieren, wie das bei dir so entstanden ist und wie die aktuelle Lage bei dir da ist.
Ja, also entstanden ist es natürlich so Haupteinkommen. Ich denke mal, das hat jeder von uns. Da bin ich ja aktuell noch Elektroingenieurin und ab dem 1.9. mache ich mich da auch selbstständig. Da wird wahrscheinlich erstmal ein großer Teil des Einkommens wegfallen, was aber jetzt auch nicht so dramatisch ist, weil ich einen kleinen Geldpuffer habe, beziehungsweise sagen wir einen kleinen flüssigen Geldpuffer und ich habe ja dann noch die Aktien, wo ich im Notfall auch noch drauf zugreifen kann, wobei ich natürlich hoffe, dass ich da nicht dran muss. So, und dann das Erste, was ich dann auch noch so als Einkommensstrom aufgebaut habe, das war, ich glaube, das war tatsächlich das Texten, also Schreiben von Texten. Das hat vor einigen Jahren, ich glaube, es war vor 6 Jahren, hat das angefangen damit, dass ich einen eigenen Blog gestartet habe. Das war damals noch über Fotografie, den gibt's auch, doch, den gibt's noch, aber da schreibe ich halt nichts mehr drauf. Und dadurch habe ich halt so ein bisschen entdeckt, so mir macht das Schreiben auch Spaß. Und dann habe ich irgendwann einen richtigen Technik-Blog gestartet und den gibt es auch heute noch. Und da habe ich dann halt angefangen zu schreiben. Und weil ich halt auch in der Branche eine von wenigen Frauen war, die halt so über Technik, also so über Smart Home, über Smartphones, Laptops und sowas geschrieben hat, bin ich dann halt auch anderen größeren so Online-Zeitschriften aufgefallen. Und die haben dann halt gefragt, so hast du Lust für uns zu schreiben? Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Und so habe ich halt die ersten Aufträge dann auch reinbekommen. Ja, das war dann halt so der erste Einkommensstrom, sage ich mal, den ich noch zusätzlich hatte. Dann habe ich auch mit einem YouTube-Kanal auch Technik erst begonnen. Ich habe ja mittlerweile auch noch einen Finanzkanal, aber über den Technik-YouTube-Kanal sind dann auch wieder Firmen auf mich aufmerksam geworden, zum Beispiel Smart Home-Firmen. Und die fanden die Art und Weise, wie ich Sachen erkläre und auch wie ich sie ruhig erkläre, so gut, dass sie gesagt haben, kannst du für uns Tutorials erstellen? Und dann habe ich für deren Webseiten und für die Produkte, die die gemacht haben, so Smart Home Tutorials erstellt. Und das war dann auch wieder so eine Einkommensquelle. Also im Endeffekt sind so viele Einkommensquellen einfach aus Hobbys entstanden. Ich habe das erst so ohne den Gedanken gemacht, dass ich damit Geld verdienen will. Und dadurch, dass dann halt Leute gesehen haben, das macht mir Spaß und ich stecke da viel Energie rein, sind halt auch andere auf mich zugekommen, dass ich das dann, sag ich mal, zu Geld machen konnte, ne? Ja.
Und mittlerweile hast du ja, ich habe gar nicht gezählt, wie viele es sind. Da hatte auch einer aus der Community tatsächlich gefragt, wie viele Einkommensquellen es sind. Weißt du das zufällig aus dem Kopf?
Ich blicke da selber nicht mehr so genau durch. Also ich müsste mal zählen. Also klar, mein Haupteinkommen, das ist schon mal das Erste. Dann als Redakteurin, jetzt kann man natürlich vielleicht noch aufteilen, einmal die Aufträge, die ich selbstständig reinhole oder die ich zum Beispiel über so Texter-Plattformen mache. Da habe ich ja vor einem Monat, glaube ich, auch ein YouTube-Video zu gemacht. Ich habe mich bei so einer Texter-Plattform angemeldet und da sind quasi Aufträge dauerhaft vorhanden, die man einfach annehmen kann. Und darüber kriege ich halt auch dann Aufträge, die ich dann einfach annehme, wenn ich gerade Lust habe zu schreiben. Dann natürlich Videoproduzentin für solche Tutorials. Dann meine eigenen Blogs. Ich habe ja den Technikblog und den Finanzblog. Da kommen natürlich passive Einnahmen rein, zum Beispiel über Affiliate-Provisionen und auch über Google-Werbung und sowas. Oder auch tatsächlich Kooperationen. Also es kann auch sein, dass irgendwie eine Firma mich anschreibt, hey, stell doch mal dies und das vor oder schreib doch einen Beitrag zum Beispiel über Aktien und binde da unseren Link ein oder sowas. Also das passiert dann auch, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe.
Ja, wahrscheinlich Aktien und
Ja, genau,
PTP-Kredite,
Aktien
ne?
und PTP-Kredite,
Ja.
ja. Es sind ja so gesehen passive Einkommensquellen, also mehr oder weniger.
Ja.
Klar, man muss erstmal investieren, aber am Ende ist es eigentlich
Ja.
passiv. Ja.
Genau, da würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Du hast ja jetzt so ein bisschen die Einkommensquellen aufgezählt, die du so hast. Das kann man natürlich grob in passiv und aktiv aufteilen. Wie viel würdest du sagen, zeitlich bringst du so jeden Monat auf für deine Nebeneinkommen?
Eigentlich gar nicht so viel. Also ich würde vielleicht sagen, so grob geschätzt 10 Stunden oder 15 Stunden im Monat für das Schreiben, wenn überhaupt. Und ja, für meine eigenen Blogs vielleicht auch noch mal 5 bis 10 Stunden.
Okay. Ja, das ist ja tatsächlich nicht so viel. Also wenn man mal überlegt, sagen wir, wir haben einfach jemanden, der hat einen 450-Euro-Job nebenbei, der arbeitet dann vielleicht 12 Stunden oder sowas die Woche
Ja.
und hat am Ende 450 € raus und du machst es ja sehr, sehr, sehr durchsichtig auf deiner Website. Also du hast ja Monate teilweise mit über 1200, 300, 400 €. Das sind ja
Ja.
für andere Leute schon Klassen, die teilweise einen ganzen Monat dafür arbeiten müssen, um das Gehalt zu bekommen. Das finde ich unglaublich spannend. Wenn du jetzt nochmal von neu starten würdest, was sind denn so Sachen, wo du gesagt hast, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu machen? Und das würdest du auch so jemandem empfehlen, der jetzt gerade starten möchte? Und was sind so Sachen, wo du gemerkt hast, ja, so sinnvoll ist es gar nicht?
Also ganz allgemein würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Klar, man sollte auch bedenken, es muss einem auch Spaß machen, wenn man jetzt was macht, was einem zum Beispiel überhaupt keinen Spaß macht und man das in seiner Freizeit noch neben einem Hauptjob macht, dann bin ich der Meinung, wird es schwierig, das langfristig durchzuziehen, weil man irgendwann auch komplett ausgelaugt ist. Also man sollte sich halt schon was suchen, was einem persönlich auch Spaß macht und dann aber auch dranbleiben. Weil bei mir war es zum Beispiel so, als ich meinen ersten Blog gestartet habe, gut, ich habe das jetzt nicht primär wegen des Geldes gemacht. Aber ich habe mir natürlich schon irgendwann Gedanken gemacht, so wie kann man das monetarisieren? Und das war dann aber so, da kamen halt die ersten Monate fast nichts rein. Also auf meinem Technikblog, da kamen irgendwie dann vielleicht mal so 45 Cent oder so die ersten Monate rein. Beim Finanzblog war das dann schon ein bisschen anders, aber da hatte ich auch schon Erfahrung gesammelt und wusste auch, worauf man achten muss und so. Da ging das dann halbwegs. Aber ja, ich sag mal, wenn man gerade anfängt, dann man muss schon Geduld haben. Es sei denn, man sucht sich jetzt eine richtige Nebentätigkeit. Man kann sich ja auch irgendwie anstellen lassen, oder in der Nebentätigkeit, sag ich mal, ne? Da kriegt man ja dann
Ja,
einfach
das macht.
sofort Geld.
Ja, das
Ja.
stimmt. Da ist man aber auch zeitlich ziemlich gebunden. Also ich arbeite ja noch im Fitnessstudio nebenbei als Fitnesstrainerin und
Krass.
bin da halt auch angestellt, 450 € Basis. Und da ist natürlich auch immer der Zeitaufwand, der dann halt entlohnt wird. Aber zum Beispiel, wenn du zum Beispiel passive Einnahmen hast durch jetzt Dividenden oder P2P-Kredite oder Google AdSense und so weiter, dann musst du ja praktisch nicht vor deinem PC sitzen oder irgendwie aktiv arbeiten. Deswegen finde ich das Thema passive Einkommensquellen schon fast noch interessanter, weil das ja nicht mal eben so leicht zu erreichen ist, sozusagen, weil so, du hast ja in der ganzen Zeit davor sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, um überhaupt irgendwas am Ende rauszukriegen, oder?
Ja, das stimmt. Also das ist dann auch tatsächlich das Schwierige daran. Also wenn man das jetzt primär machen würde wegen des Geldes, dann ist das Problem halt, du steckst da viel Arbeit rein, aber du siehst halt nicht sofort das Ergebnis davon, weil du weißt gar nicht, ob das wirklich am Ende passiv was einbringt, sondern das ist eigentlich eher mehr so eine Hoffnung, die du hast. Und das macht das Ganze auch schwierig, wenn man sich da nicht irgendwas aussucht, wo man auch wirklich Spaß dran hat. Aber bei mir ist es halt so, ich habe mir halt die Themen Finanzen und auch Technik ausgesucht und das sind eh Sachen, die mich privat beschäftigen und deswegen fällt mir das da auch nicht schwer, einfach dran zu bleiben.
Das finde ich halt immer so ein bisschen kritisch, wenn ich auf verschiedenen Social-Media-Plattformen das Thema passives Einkommen ist ja teilweise dann auch so ein richtiges Hype-Thema.
Ja.
Und es heißt dann immer so, ja, du musst nichts machen und kriegst Geld. Das finde ich dann halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich das auch super, dass du das sagst, dass du halt entweder viel investiert hast, damit halt auch vernünftige Beträge rauskommen oder halt auch zeitlich dich da wirklich investierst und dann halt auch wirklich erstmal dein Humankapital, das ist auch so ein Stichwort, was immer fällt, oder halt einfach dich weiterbildest. Das sieht man ja auf
Ja.
deiner Seite jetzt auch in letzter Zeit. Da hast du ja auch eine Weiterbildung gemacht. Da können wir vielleicht auch so ein bisschen zum Thema Humankapital übergehen. Was sind so denn die Tipps oder Möglichkeiten, die du siehst, wenn man zum Beispiel jetzt im Angestelltenverhältnis ist oder wenn man irgendwie sein Einkommen ohne jetzt diese Nebentätigkeiten steigern möchte? Was kann man dann deiner Meinung nach gut machen?
Ja, also ich finde, man kann eigentlich in jedem Bereich irgendwie eine Weiterbildung machen. Klar, bei mir im Technikbereich, also ich bin ja Elektroingenieurin, da ist das sowieso besonders gut, weil da muss man sich eh jedes Jahr irgendwie weiterbilden, weil sich ständig was ändert. Aber ich denke, in jedem Bereich kann man irgendwie auch eine Weiterbildung machen oder gegebenenfalls auch einfach mit dem Arbeitgeber sprechen und einfach mal fragen, wo ist Potenzial, wo brauchen wir zum Beispiel noch, sag ich mal, Mitarbeiter, die da aushelfen können oder woanders, sodass man sich dann halt selber noch weiterbilden kann oder zum Beispiel auch Führungsqualitäten aneignen. Da gibt es ja auch genug Seminare, wenn man dazu überhaupt Lust hat. Aber so kann man sich natürlich auch, sag ich mal, karrieremäßig im Hauptjob auch weiter nach vorne bringen und dann natürlich auch mehr Geld am Ende verlangen.
Hast du das dann auch im Laufe, du hast ja gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht, hast du dann auch einzelne Schritte im Unternehmen halt durchgelaufen?
Ja, genau. Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht und gleichzeitig aber auch noch ein Studium. Und das wurde mir damals auch vom ThyssenKrupp bezahlt. Das Problem war nur damals, dass als ich dann fertig war, war eigentlich diese Wirtschaftskrise da und die hatten auch keine richtige Stelle für mich. Und ich habe dann im Endeffekt mich einfach umbeworben und allein schon auch durch das Wegbewerben kann man schon viel, viel mehr Gehalt nehmen, als jetzt, sage ich mal, wenn man nur intern wechselt. Also klar, man kann auch intern wechseln und mehr Gehalt verlangen, aber es gibt, glaube ich, auch Studien darüber, dass wenn man den Arbeitgeber auch hin und wieder mal wechselt, dass man dann auch in der Regel mehr Gehalt bekommt. Ja.
Das heißt, du würdest sagen, so eine gewisse Art von Flexibilität ist auch ganz wichtig. Also, dass man sich nicht nur auf diese extreme Nischenstelle, die man jetzt zum Beispiel hat, fokussiert, sondern halt auch flexibel ist, in andere Bereiche zu gehen, andere Aufgaben zu übernehmen, vielleicht auch den eigenen Standort zu wechseln. Hast du
Genau.
denn selber schon mal sowas in die Richtung gemacht? Also, so bist du schon mal umgezogen für den Job oder bist in die Führung gegangen oder so?
Nee, das tatsächlich noch nicht umziehen musste ich bisher nicht, aber bei mir ist es halt so, vorher war ich halt bei ThyssenKrupp an einem festen Standort und mittlerweile bin ich eh im Außendienst tätig und da reise ich sowieso viel. Also im Prinzip ist es fast egal, wo mein Arbeitgeber sitzt, weil ich eh nur im Außendienst tätig bin. Also ich fange morgens hier bei mir im Homeoffice an, fahre zum Kunden und wenn ich nachher zurückkomme, dann bin ich auch wieder im Homeoffice. Also da ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch, wo mein Arbeitgeber gerade seinen Standort hat. Ja.
Und wie ist es dann bei dir gekommen, dass du gesagt hast, du möchtest dich jetzt selbstständig machen? Also was war so dein innerer Drive, das zu machen?
Es war eigentlich eher so die Unzufriedenheit, dass ich dem Kunden nicht das bieten kann, was ich ihm eigentlich geben will. Weil das Problem ist, bei dem Arbeitgeber, wo ich arbeite, da bin ich halt auch davon abhängig, dass mir der kaufmännische Service zuarbeitet. Und die Kunden wollen zum Beispiel von mir Prüfberichte haben. Und das ist eigentlich so, dass die halt dann, wenn ich bei denen war, den Prüfbericht fertigstellen kann. Das Problem ist nur, wenn mein kaufmännischer Service mir nicht zuarbeitet, dann kann ich denen die Berichte nicht erstellen. So, und ich darf auch nicht einfach irgendwie einen Word-Bericht oder so erstellen, sondern ich muss das halt mit denen Sachen machen, die mein Arbeitgeber mir gibt. Und das sind halt so, ja, ich sag mal, digitale Berichte, die mir vorangelegt werden, wo ich dann alles reinschreiben kann. So, und das Problem ist halt, dass ich die oft erst Monate später bekomme. Und erstens fällt es mir einfach mega schwer, dann noch Berichte zu schreiben, weil ich die eigentlich direkt beim Kunden schon fertig machen will. Und zweitens ist es auch mir gegenüber dem Kunden einfach peinlich, so lange für einen Bericht zu brauchen, weil ich eigentlich weiß, ich kann den direkt am selben Tag eigentlich fertigstellen. Und das war halt so am Ende der Grund, weil, dass ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, weil ich dem Kunden einfach diesen Service bieten will, dass er genau weiß, wenn der dringend einen Prüfbericht braucht, weil es kann zum Beispiel auch sein, dass sonst sein Versicherungsschutz wegfällt, wenn der den zu spät bekommt, dass, dass ich dann halt diesen Service anbieten will, wenn ich an dem und dem Tag bei der Prüfung da war, dann hat der spätestens 2 Tage später per Post den Bericht oder halt am selben Tag digital. So, und das war halt so der Grund, warum ich gesagt habe, ich will mich selbstständig machen.
Ja. Also es ist ja schon ein krasser Schritt, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. Das geht natürlich dann auch nicht unbedingt bei jedem Job, also nur weil du jetzt zum Beispiel Krankenschwester bist, kannst du ja dann nicht auf einmal ein selbstständiges Krankenhaus eröffnen.
Das wird schwer.
Aber genau. Aber das finde ich auf jeden Fall super cool, weil das zeigt ja auch, dass du auch Möglichkeiten hast, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis bist, auch rauszugehen. Du kannst ja auch zum Beispiel, wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr zufrieden in dem Job, den ich mache, dann kann man ja auch noch umschulen. Also das finde ich halt auch super spannend, dass man dann halt sich nicht so festfährt, weil das ist ja diese Szene, die viele im Kopf haben, ist dieses, bis man in die Rente geht, macht man einen Job, den man nicht möchte und so weiter und so fort. Das ist ja das Bild, was so viele im Kopf haben. Deswegen finde ich das sehr cool, dass du das dann umsetzt für dich. Also sehr cool.
Ja, danke. Ich hätte eigentlich auch kein Problem damit, wenn ich jetzt einen komplett anderen Job machen würde. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie plötzlich die Idee gehabt hätte, ich möchte jetzt so zum Beispiel meine eigene Smart-Home-Firma aufbauen und, sag ich mal, eigene Geräte oder so vertreiben oder zum Beispiel im Kundendienst arbeiten für Leute, die zu Hause ihr eigenes Smart-Home einrichten wollen, aber Probleme haben, es einzurichten und so einen Service anzubieten oder sowas. Ist ja zum Beispiel eigentlich eine komplett andere Richtung, weil ich das ja hauptberuflich nicht mache, aber das ist halt diese Flexibilität, wie du sagtest. So, man muss halt offen sein für Neues und man darf auch nicht irgendwie die Angst haben davor, dass etwas schief gehen kann. Also man muss sich da halt einfach auch auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen und das dann halt zur Not einfach mal machen. Also klar, man sollte natürlich ein gewisses Geldpolster haben und jetzt nicht einfach irgendwie so, oh, ich habe 0 Euro auf dem Konto, ich kündige jetzt einfach mal. Ja, aber ich sag mal, wenn man vorgesorgt hat, dann kann man das auch einfach mal machen.
Ja. Ja. Jetzt hast du das Thema Finanzen ja schon angesprochen. Gab es denn so Punkte, wo du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Steuern ist ja auch immer so ein Thema. Da hast du dich ja wahrscheinlich dann auch selber eingearbeitet oder hast eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater zur Hand genommen, oder?
Also ich kenne privaten Steuerberater, ich nutze aber an sich eigentlich keinen, sondern ich mache das halt so, dass ich ein Buchführungsprogramm habe oder Buchhaltungsprogramm heißt es ja. Das nennt sich LexOffice und da gebe ich halt alle meine Ein- und Ausgaben ein. Das funktioniert auch fast von selbst. Also man muss da nicht so viel für können. Und bei der Steuererklärung, da frage ich dann entweder einen Steuerberater, den ich kenne, kann man ja auch einfach mal anrufen, oder ich bringe mir das halt selber bei, indem ich einfach die Sachen selber herausfinde. Es sind ja dann immer nur kleine, spezielle Fragen. Ich meine, klar, wenn man das erste Mal eine Steuererklärung macht, ist es immer am schwierigsten. Aber wenn man dann einmal dabei war, es kommt ja dann höchstens, sag ich mal, im nächsten Jahr dann vielleicht mal das eine neue dazu. Aber es ist ja nicht so, dass alles neu ist dann. Und das bringe ich mir dann schon selber bei. Also bisher hatte ich auch nie Probleme mit dem Finanzamt. Manchmal haben die zwar Nachfragen, aber das ist dann so, dann rufe ich kurz das Finanzamt an, sage, was wollen die denn jetzt genau wissen? Und dann kriegen die von mir die nötigen Unterlagen und bisher gab es da noch gar keine Beanstandung. Also die sagen dann immer, wenn ich dann was nachgereicht habe, alles okay und also bisher alles gut gelaufen.
Ich weiß jetzt nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber wir haben ja gerade schon über das Thema Nebeneinkommen geredet. Gibt es denn da irgendwas, worauf man achten sollte?
Ja, ich habe festgestellt, dass unter meinem Video, wo ich diesen Text oder diese Texter-Plattform vorstelle, immer wieder die Frage kommt, brauche ich dafür eine Gewerbeanmeldung? Und die Antwort ist ganz klar, nicht direkt eine Gewerbeanmeldung, aber die Tätigkeit muss beim Finanzamt angemeldet werden. Weil sobald man eine Gewinnerzielungsabsicht hat, und die hat man einfach, wenn man Geld mit irgendetwas verdienen will, muss man das anmelden. Und das ist auch unabhängig davon, ob du nur 1 Euro verdienst oder überhaupt weißt, ob du irgendwas verdienst. Aber man muss das anmelden. Aber das Gute ist, es ist auch nicht schwer. Das ist eigentlich nur ein Blatt, das man ausfüllen muss. Und da stehen halt so Standardsachen drin wie Name, Adresse, welche Tätigkeit willst du ausführen, willst du die Kleinunternehmerregelung nutzen und solche Sachen. Ne? Also das ist auch nichts Schwieriges. Aber man muss es halt machen, weil sonst ist es Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit in dem Sinne.
Genau, außer man lässt sich halt anstellen auf 450-Euro Basis, dann braucht man das natürlich nicht. Ja, genau, genau. Aber ich glaube, da haben halt auch viele Angst vor. Also ich glaube, als ich mein erstes Unternehmen angemeldet habe, da hatte ich auch die ganze Zeit einfach Angst, irgendwas Falsches zu machen. Wie du schon sagst, nachher, ich hatte immer diese Vorstellung, dass das Finanzamt dann vor meiner Tür steht und wie in diesen ganzen SAK-Filmen dann meine Tür eintritt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas nicht angemeldet habe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass deswegen einfach so viel Unsicherheit bei dem Thema, gerade auch Selbstständigkeit, irgendwie herrscht.
Ja, das stimmt, kann ich mir auch vorstellen. Aber andererseits denke ich mir so, es ist doch besser, es anzumelden, als irgendwie schwarz zu arbeiten, weil dann steht das Finanzamt wirklich irgendwann mal vor der Tür und tritt die ein oder so, ne? Ja. Also wenn man es anmeldet, kann man ja eigentlich erstmal nichts falsch machen.
Ja. Hast du denn schon immer so diesen Mut gehabt, also das, wie du das jetzt sagst, also du machst dich selbstständig, du hast dich in allen möglichen Bereichen selbstständig gemacht, du arbeitest nebenbei und baust dir halt so was auf. War es bei dir schon immer so, dass du dich einfach relativ selbstsicher gefühlt hast oder ist es auch im Laufe der Zeit gekommen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war früher total schüchtern und das kam eigentlich im Laufe der Zeit, weil ich immer einfach Sachen ausprobiert habe und mir selber auch beigebracht habe und dann gemerkt habe, hey, so doof bin ich scheinbar doch nicht. Das kam dann einfach mit der Zeit, das Selbstvertrauen. Also früher, ich wurde auch in der Schule sehr viel gemobbt, muss ich dazu sagen. Mhm. Obwohl ich eigentlich nie dumm war, aber ich war halt irgendwie schon immer ein Außenseiter. Ich weiß nicht genau, warum und woran das lag, aber es war einfach so. Und dadurch wird natürlich auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, sag ich mal, geschwächt. Mhm. Aber sag ich mal, als ich aus der Schule rauskam und dann da auch in meinen Bereichen tätig war, wo ich halt Spaß und Freude dran hatte und dann auch mich selber weiterentwickelt habe und auch immer was Neues gelernt habe, da wuchs eigentlich auch mit jedem einzelnen Schritt das Selbstvertrauen dazu.
Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, also wenn man sich anguckt, wie viel du jetzt teilweise schon passiv nebenbei verdienst oder allein durch deine Nebeneinkommen, die du auch aktiv machst, kannst du natürlich auch jetzt, wenn du sowas machst wie die Selbstständigkeit, kannst du ja auch sehr, sehr viel auffangen einfach dadurch, weil du ja schon durchgehend jetzt weiter Einnahmen hast und die du auch generieren kannst. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel einen ganzen Monat oder auch vielleicht 2 Monate keinen Auftrag bekommen würdest in deiner Selbstständigkeit, hast du ja noch immer dich und du kannst dich auffangen, weil du jetzt schon halt dieses Polster aufgebaut hast, oder?
Ja, genau. Also bei den passiven Einnahmen ist es so, die sind halt wenig kalkulierbar. Also klar, die Dividenden und so, das kann man schon, sag ich mal, mit einkalkulieren, aber es sind ja auch nicht so viele, weil ich früher halt mehr den Fokus auf Wachstumsaktien gelegt habe. Aber zum Beispiel jetzt die Einnahmen von Werbung von YouTube und Google oder von den Blogs, das kann ich natürlich nicht richtig einkalkulieren, weil das sehr stark schwankt. Oder auch von den Affiliate-Provisionen. Aber ich sage mir zum Beispiel die Tätigkeit als Texter, zum Beispiel auf dieser Texter-Plattform, wenn ich gar keine Aufträge bekomme, dann setze ich mich halt einfach hin und schreibe ein bisschen mehr. Also klar, es wird schwer damit, sage ich mal jetzt, meine bisherigen Einkommen, Ausgaben komplett zu decken. Aber es reicht ja schon, wenn ich nicht, sage ich mal, mein ganzes Geld direkt verbrenne, sage ich mal, sondern wenn ich einen Teil abfedere. Mhm. Weil, also ich würde mich schon freuen, wenn es klappen würde, wenn ich keine Aktien verkaufen muss. Mhm. Ob das wirklich so klappt, weiß ich noch nicht. Liegt einfach auch daran, weil ich beim Arbeitsamt zum Beispiel 3 Monate auch Sperrfrist bekomme und ich weiß nicht, ob ich in den ersten 3 Monaten direkt die ersten Kunden schon bekomme. Und eigentlich reicht mein flüssiges Geld so für 3 bis 4 Monate. Und es kann natürlich sein, weil ich habe jetzt noch Gründungszuschuss beantragt, dass ich den Gründungszuschuss noch bekomme und dann hätte ich erstmal die ersten 6 Monate nicht unbedingt Probleme. Also selbst wenn ich dann gar keinen Kunden bekomme. Mhm. Aber muss ich halt abwarten, ob ich das bekomme, weil ich weiß es nicht, das sagen die einem vorher auch nicht und da muss man einfach abwarten und hoffen.
Okay, alles klar. Dann drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen. Jetzt am Ende hätte ich noch ein paar Fragen von der Community, die an dich gestellt wurden. Und zwar war eine Frage, was du von diesen ganzen Social Media Marketing Anfragen hältst, ob du das für ein gutes Geschäftsmodell hältst, also ob du sagen würdest, damit kann man halt gut was nebenbei aufbauen, ob du da irgendwelche Erfahrungen mit hast. Ja.
Ich weiß gar nicht genau, was damit gemeint ist. Im ersten Moment dachte ich, das sind diese Anfragen: Hey Sarah, hast du Bock, nebenbei
Ja.
Geld zu verdienen? Wenn ja, dann klick jetzt diesen Link und ruf mich an oder irgendwie sowas.
Ja.
Da sage ich ganz eindeutig, ich gehe da immer ganz schnell auf Blockieren und blockiere diese
Ja,
Accounts, weil das für
auch.
mich einfach nur Spam ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Frage so gemeint war.
Ja, also die Anfragen, die du gerade beschrieben hast, ich glaube, die kennen wir auch alle. So
Ja.
ganz weiß man ja auch nie, was sich dann dahinter verbirgt. Also es könnte ja wirklich alles Mögliche sein, ob das jetzt irgendein, keine Ahnung, irgendeine Krypto-Landing-Plattform ist oder irgendjemand, der irgendwas verkaufen möchte oder sonst irgendwas. Also ja, ich kann verstehen, ich gehe da meistens auch auf Blockieren, außer die Leute fragen sehr nett und
Ja.
es ist nicht immer diese standardisierte Anfrage, die man da bekommt.
Ja, genau. Ja.
Dann noch eine Frage war, was war für dich der Auslöser, dich mit dem Thema Finanzen und Einnahmen generell zu beschäftigen? Da hast du ja vorhin schon so ein bisschen was erzählt. Vielleicht hast du da noch einen prägenden Moment gehabt oder irgendwas, woran du dich erinnerst?
Ja, also früher war es wirklich einfach so dieser Konsumgedanke, ich wollte mehr Geld haben, damit ich mehr kaufen kann, so gesehen. Aber bei mir war das so, dass ich 2016 oder 2017 wurde bei mir eine chronische Erkrankung festgestellt. Das ist so eine Frauenkrankheit, die nennt sich Endometriose und ich war da auch mehrere Monate krank und musste dann zum Beispiel auch Krankengeld beantragen. Und das hat einfach alles so lange gedauert. Ich habe irgendwie das Krankengeld erst 3 Monate später bekommen und alles. Da war für mich irgendwie so der Zeichen, das Zeichen, dass ich halt gesagt habe: Sarah, das kann so nicht weitergehen. Du musst halt für dich selber irgendwie vorsorgen. Du willst nicht vom Staat abhängig sein und du willst auch später, wenn du in die Rente gehst, nicht vom Staat abhängig sein, sondern du willst guten Gewissens in die Rente gehen und wissen, selbst wenn niemand für dich verantwortlich ist, dass du selber so gut vorgesorgt hast, dass du die Sachen machen kannst, die du noch machen kannst in dem Alter. Also keine Ahnung, spazieren gehen, was Vernünftiges essen,
Ja.
dass ich dann nicht irgendwie noch Pfandflaschen sammeln muss oder sowas. Und das war so, glaube ich, ein prägender Moment, wo ich gesagt habe, ich muss für mich selber vorsorgen. Und ich bin ja auch kurz danach, bin ich ja auch zur Langfrist-Investorin dann geworden. Und seitdem investiere ich auch langfristig.
Sehr cool. Und die letzte Frage ist, ob du halt ein bestimmtes Ziel hast, worauf du hinarbeitest, weil viele gibt es ja auf Social Media, die dann zum Beispiel sowas wie die finanzielle Freiheit anstreben oder ihre Einnahmen komplett aus Dividenden beziehen zu können und so weiter und so fort. Da würde mich interessieren, ob du ein Ziel hast vor Augen.
Ja, ist bei mir eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Also mein Ziel ist es halt, dass ich von meinem Vermögen theoretisch leben könnte. Und ursprünglich wollte ich mit 40 die erste Million haben. Ob das klappt, weiß ich natürlich nicht, aber wäre auf jeden Fall cool. Und ich würde dann auf jeden Fall, sag ich mal, mit 45 oder 50 spätestens so viel Geld haben, dass ich theoretisch in Rente gehen könnte. Was nicht heißt, dass ich es mache. Also ich will eigentlich nicht faul auf der Haut liegen, weil ich auch gerne arbeite. Und meine Arbeit an sich macht mir auch Spaß, aber ich will halt nicht, dass es zu einem Muss wird, sondern dass ich es einfach wirklich freiwillig mache.
Und
Ja,
was würdest du
das
dann
geht ja
machen,
nur.
wenn du frei bist?
Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich meinen Hauptjob weitermachen, weil der mir wirklich Spaß macht. Aber
Ja.
vielleicht würde ich dann auch nicht mehr so viel im Außendienst arbeiten, weil es manchmal auch schon ein bisschen nervig ist, ständig im Stau zu stehen,
Ja.
sondern irgendwie dann vielleicht doch eher so auf Beraterschiene oder sowas gehen. Mal gucken.
Okay.
Ja.
Und
Oder
reisen,
einfach,
bestimmt.
genau, reisen auch.
Ja.
Oder ich mache einfach nur noch Finanz-YouTube-Videos und Elektrotechnik-Videos vielleicht auf
Oder
YouTube.
so. Sehr
Ja.
cool. Und abschließend würde ich dich auf jeden Fall nochmal fragen, eine Frage von mir jetzt, ob du noch irgendeinen Tipp hast, wenn jetzt jemand sagt, okay, das, was die Sarah macht, finde ich richtig cool, jetzt sich so viele Standbeine sozusagen aufgebaut, ob du noch irgendeinen Tipp hast oder irgendwas, was du noch dazu sagen möchtest.
Ja, sucht euch auf jeden Fall was aus, was euch Spaß macht und gebt nicht sofort auf, wenn es nicht direkt nach einer Woche klappt, weil im Internet wird einem viel versprochen, reich über Nacht oder nach einer Woche die ersten 1000 Euro verdienen. Das ist einfach nicht so und das sind auch einfach nur Werbeversprechen, damit ihr euch da anmeldet oder sonst irgendwas und Kurse kauft, sondern das ist einfach ein Prozess, den ihr lange aufbauen müsst und es dauert auch, bis die ersten Einnahmen kommen. Also wenn euch das Spaß macht und ihr grundsätzlich Interesse daran habt, dann bleibt einfach dran und seid geduldig. Nichts geht von heute auf morgen.
Ja, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank, Sarah, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Und ja, ich freue mich schon auf das Feedback zu der Folge.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Dann sehen wir uns nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge wieder und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss!
Tschüss!